Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 002 vom 10.06.2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Heute geht es um die geplanten Änderungen bei den Schulbezirken in Korbach, die Volkmarser Stadtfinanzen und darum, ob und wie der geplante Sportplatz in Mengenhausen kommen kann. Im Fokusthema richten wir den Blick mal auf außerordentliche Berufe. Dazu freue ich mich auf einen Gesprächspartner und ja, es gibt Hörerfeedback. Los geht's! Ja, man kann es schon so sagen, es war einiges los in der vergangenen Woche. Es kommt einem gar nicht so vor, aber Junge, Junge, was da alles so los war. Es hat sich gelohnt, das alles zusammenzustellen. Ich hoffe, du findest ein paar anregende Gedanken dabei. Schauen wir also erstmal zurück auf die Woche. Die Gebrüder Gramm aus Waldeck-Frankenberg haben als erste Anbauvereinigung in der Region die Erlaubnis zum Cannabis-Anbau erhalten. Der Verein plant, im Juli in einem Gebäude in Korbach mit dem Anbau auf 300 Quadratmetern zu beginnen, verteilt auf zwei Anbauflächen. Und während ein Container vor dem Haus als Ausgabestation dienen soll, ist die Sicherheitstechnik derzeit noch im Einbau. Der Verein strebt 250 Mitglieder zum Start an. Ein Jahr nach der teilweisen Cannabis-Legalisierung zeigt sich in Hessen ein zurückhaltender Trend bei den Anbauvereinigungen. Von 1059 möglichen Vereinssitzen wurden nur 38 Anträge gestellt, was einer Quote von 3,6% entspricht. Lediglich 9 Anträge erhielten bisher eine Genehmigung, da der Weg zur Erlaubnis mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden ist. Von Führungszeugnissen über Sicherheitskonzepte bis hin zu detaillierten Angaben über Anbauflächen und Produktionsmenge. Die Gebrüder Gramm setzen bewusst auf Eigenständigkeit ohne externe Investoren und wollen ihre Mitglieder aktiv durch Workshops und Teamarbeit in den Anbau einbeziehen. Im Frankenberger Philipp-Soldan-Forum wurde am Montag mit 2 Aufführungen des Theaterstücks »Man muss für Werte eintreten« der Mord an Walter Lübcke an die Ermordung des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten am 2. Juni 2019 erinnert. Die zentrale Gedenkveranstaltung wurde vom Frankenberger Kulturring und der Initiative »Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung« initiiert. Hessens Innenminister Dr. Roman Poseck war auch da und er würdigte Walter Lübcke als aufrechten und überzeugten Demokraten, der mit Mut und Leidenschaft für eine offene Gesellschaft eingetreten sei. Und er bezeichnete den feigen Mord als Zäsur, die die Gefahren des Rechtsextremismus schmerzlich deutlich gemacht habe. Poseck warnte vor den fließenden Übergängen zwischen Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus und Rechtspopulismus. Und das Land Hessen begegnete dem Rechtsextremismus mit einem umfassenden Ansatz aus Repression und Prävention. Die eigens gegründete Einheit Hessen-R beim Landeskriminalamt habe allein 2024 88 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und dabei 126 Waffen sowie zahlreiche NS-Devotionalien sichergestellt. Gleichzeitig setzt man auf Demokratieförderung, Extremismusprävention und Deradikalisierungsarbeit, so der Minister, der den Mord an Walter Lübcke als dauerhaften Auftrag bezeichnete, mehr von dessen Werten zu leben: Freiheit, Mut, Respekt, Tatkraft, Vielfalt und Toleranz. Der Förderverein Gute Besserung kämpft für die Stärkung des Arolser Krankenhausstandortes und kritisiert, dass der Rettungsdienst im Landkreis zu häufig einen Bogen um das Arolser Krankenhaus macht. Vereinsvorsitzender Professor Gerhard Hesse betont, dass die Experten in der Klinik trotz fehlender Chirurgie kompetente Ansprechpartner für sämtliche internistische und geriatrische Erkrankungen seien. Er fordert, dass Patienten aus Nordwaldeck mit entsprechenden Beschwerden auch nach Bad Arolsen gebracht werden müssen, um den Klinikstandort langfristig nicht zu gefährden. Dr. Rudolf Alexi, Leiter des Rettungsdienstes in Waldeck-Frankenberg, entgegnete, dass der Rettungsdienst alle Patienten in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus bringen müsse und im Zweifel der Patientenwille entscheidend sei. Da in Bad Arolsen keine chirurgische Abteilung und kein Herzkatheter vorhanden seien, könne es nicht sein, dass Patienten zunächst nach Arolsen und dann nach Kassel transportiert werden müssten. Der neue Geschäftsführer Nikolai Dippel berichtete bei der Mitgliederversammlung, dass die Neuausrichtung auf innere Medizin und Geriatrie weitgehend abgeschlossen sei und gut angenommen werde, wobei noch Pflegepersonal und Fachärzte gesucht würden. Der Förderverein unterstützt diese Entwicklung beispielsweise mit Hilfe bei der Wohnungssuche für Auszubildende. Die Stadt Volkmarsen steht vor einer dramatischen finanziellen Krise und muss die Grundsteuer B um 85 Prozentpunkte auf 365 Prozentpunkte anheben. Das hat Bürgermeister Henrik Fahler bei einer Bürgerversammlung vor etwa 50 Bürgern erklärt. Diese Erhöhung bedeutet für ein Einfamilienhaus etwa 100 Euro mehr pro Jahr und würde die gestiegene Kreisumlage nahezu ausgleichen. Das Defizit der Stadt ist bereits in der ersten Jahreshälfte auf 1,5 Millionen Euro angestiegen, das Doppelte des ursprünglich geplanten Betrags. Fahle warte eindringlich, es wird nicht besser, wir stehen erst an der Schwelle, von der aus es bergab geht, nicht bergauf. Die dramatische Finanzlage ist kein hausgemachtes Problem Volkmarsens, sondern ein strukturelles Problem der öffentlichen Hand, bei dem Schulden vom Bund über Länder und Kreise bis zu den Kommunen nach unten durchgereicht werden. Besonders belastend sind die stark gestiegenen Personalkosten von 2 auf 3,5 Millionen Euro in den neun Jahren. Und die Kindergartenzuschüsse, die sich von 550.000 Euro im Jahr 2007 auf 2,3 Millionen Euro fast vervierfacht haben. Stadtverordnetenvorsteher Burkhard Scheele bezeichnete die Situation als besorgniserregend statt rosig. Und er warf die Frage auf, ob nach 50 Jahren Gebietsreform alte Strukturen aufgebrochen werden müssen. Das Ziel sei ein genehmigungsfähiger Haushalt und langfristig wieder ausgeglichene Finanzen, ohne sich auf das Nötigste beschränken zu müssen. Die Gemeinden Willingen und Diemelsee haben ihr touristisches Angebot gemeinsam um 9 Trinkwasserstellen und 4 überdachte Übernachtungsplattformen für Fahrradfahrer erweitert. Das etwa 1,5-jährige Projekt wurde hauptsächlich durch EU-Fördermittel aus dem LIDA-Programm und vom Land Hessen finanziert und ist Teil des Bike-Tracking-Parks Sauerland mit insgesamt 800 Kilometern Radwegen. Die ersten Erfahrungen zeigen bereits großen Erfolg. Die Übernachtungsplattformen, die online gemietet werden können, sind am Wochenende bereits fast komplett bis Ende August ausgebucht. Die 4 neuen überdachten Plattformen wurden von der Schreinerei Willi Mitzer aus Lerche, Eiche und Douglase gefertigt und fügen sich ganz harmonisch in die Waldlandschaft ein. Die Gemeinden investieren insgesamt 70.000 Euro, wobei 35.000 Euro Förderung flossen, 80% aus EU-Mitteln und 20% vom Land Hessen. Die neuen Trinkwasserstellen in neuen Orten von Schweinsbühl bis Nerda waren notwendig geworden, da entlang der Radwege nicht ausreichend Geschäfte zur Verfügung stehen und angesichts des Klimawandels die Wasserversorgung für Wanderer und Biker immer wichtiger wird. Diemelsees Bürgermeister Volker Becker lobte die gute interkommunale Zusammenarbeit und betonte, dass die klamme Kommune bei solchen Projekten auf Fördermittel angewiesen sei. In der Füller-Henkel-Halle erinnerten die 4 Kirchengemeinden, der Geschichtsverein Itter-Hessenstein und der Förderkreis Synagoge an den Einmarsch der Amerikaner in die 15 Dörfer der heutigen Gemeinde Vöhl vor 80 Jahren. Referenten wie Volker König, Andreas Schulze, Susanne Sell, Dr. Heinrich Knoche und Karl-Heinz Stadtler stellten nach arbeitsintensiven Recherchen dar, was damals in den Orten geschah. Vom schnellen Rückzug deutscher Soldaten über die Durchsuchung der Häuser bis hin zum Wechsel der Bürgermeister. Besonders dramatisch war das Schicksal von 9 Hitlerjungen aus dem Vöhler Wehrertüchtigungslager, die wenige Tage vor Kriegsende Richtung Festung Harz aufbrachen und dort von Amerikanern erschossen wurden. Ein Verbrechen, das erst Anfang der 1990er Jahre zur Anzeige gebracht wurde. An einer Wand der Henkelhalle hing eine Liste mit über 400 Namen von Opfern von Krieg und Gewalt mit Bezug zu den Vöhler Dörfern. Darunter über 300 gefallene Soldaten, die vom NS-Regime ermordeten Juden und weitere Kriegsopfer. In den 15 Dörfern lebten insgesamt 513 Fremd- und Zwangsarbeiter, die je nach Herkunft unterschiedlich behandelt wurden. Französische und niederländische Arbeiter durften oft mit den Bauernfamilien am Küchentisch essen, Polen und Russen hingegen nur selten. Das beliebte Wildunger Samba-Festival soll im September vom gewohnten Standort Brunnenallee in den Kurpark vor die Wandelhalle verlegt werden. Grund sind verschärfte Sicherheitsvorgaben, die Eingangs- und Taschenkontrollen erfordern. Bürgermeister Ralf Guthell erklärte, dass sich diese Sicherheitsmaßnahmen auf der Brunnenallee mit ihren vielen Zugängen nicht umsetzen lassen. Und die Verlegung stößt jedoch auf Kritik, da sie die Gewerbetreibenden entlang der Allee hart treffe. Der Fraktionschef der Freien Wähler, Dr. Hans Schultheiß, forderte die Verwaltung auf zu prüfen, wie hoch die Sicherheitskosten an der Allee wären und ob sich die dortigen Gewerbetreibenden daran beteiligen könnten. Ein hessisches Förderprogramm für Sicherheitsanlagen scheidet aus, da es nur die organisatorische Zusammenarbeit zwischen Kommunen unterstützt, nicht aber die Anschaffung von Material. Nur Sicherheitsanlagen seien ohnehin teuer, zumal viele vermeintlich einfache Lösungen wie Betonquader nicht den erforderlichen Normen entsprechen. Die Zahl der Weißstörche in der Region Waldeck-Frankenberg wächst kontinuierlich. Laut Michael Wimbauer vom NABU hat sich die Anzahl der Brutpaare in den vergangenen 4 Jahren verdreifacht. Von 4 Horstpaaren im Jahr 2021 auf aktuell mehr als 11. Unter anderem in Mandern und bei Giflitz gibt es erfolgreichen Nachwuchs. Und diese positive Entwicklung spiegelt einen deutschlandweiten Trend wider, von dem auch Hessen profitiert. Ein wichtiger Grund für das Störchenwachstum liegt im Klimawandel. Viele Störche verlassen Europa nicht mehr Richtung Afrika, sondern überwintern in Deutschland. Allein im Rhein-Main-Gebiet sind es mittlerweile über 250 Tiere. Dadurch sparen sie Energie für die langen Zugwege und kehren fitter in die Brutgebiete zurück, was die Sterblichkeit senkt. Zusätzlich würden über die Jahre viele Nistplattformen aufgestellt. Eine kürzlich im Altkreis Frankenberg gesichtete Gruppe von knapp 20 Störchen besteht nach Angaben des NABU aus noch nicht geschlechtsreifen Jungtieren, die auf frisch gemähten Wiesen nach Grashüpfern und Würmen suchen. Die AfD-Fraktion im Kreistag Waldeck-Frankenberg ist seit August 2024 nur noch zu viert besetzt, obwohl ihr 5 Sitze zustehen. Der Grund liegt in der Auswanderung von Jens Peschel, der seit fast einem Jahr in der bulgarischen Hauptstadt Sofia lebt und sein Kreistagsmandat niedergelegt hat. Einen Nachrücker konnte die Partei nicht stellen, da die Nachrückerliste erschöpft war. Die offizielle Mitteilung des Ausscheidens erfolgte erst im November 2024 an den Kreiswahlleiter, nachdem es zunächst Unklarheiten über das korrekte Verfahren gegeben hatte. Parallel zu den Veränderungen in der Fraktion gab es auch Bewegungen im AfD-Kreisvorstand. Nach der Bundestagswahl im Februar traten 3 von 6 Vorstandsmitgliedern ohne Angaben von Gründen zurück und bei der Kreishauptversammlung Ende Mai wurde Nikolai Nikolajczyk einstimmig zur neuen Kreissprecherin gewählt. Stefan Ginder zu ihrem Stellvertreter. Die Partei spricht von explodierenden Mitgliederzahlen und sieht sich für die Kommunalwahl 2026 gut aufgestellt, bei der sie mit einer Wahlprognose von mindestens 25% rechnet. Das historische Rathaus in Landau aus dem Jahr 1752 wird seit 2 Jahren für knapp 3 Millionen Euro grundlegend saniert. Das denkmalgeschützte Gebäude am Marktplatz wird zu 90% durch das hessische Förderprogramm Dorferneuerung bezuschusst, das sind 1,35 Millionen Euro von den förderfähigen 1,5 Millionen Euro kosten. Den Rest von gut 1,6 Millionen Euro finanziert die Stadt aus eigenen Mitteln. Bei einem Ortstermin konnten sich die Magistratsmitglieder von Architekt Christoph Kiefer über den Baufortschritt informieren lassen. Das Gebäude wurde komplett entkernt und dabei historische Strukturen wieder freigelegt. So entstand ein direkter Blick vom Eingang ins alte Treppenhaus und rechts und links der Dele entstanden 2 große Räume für Vereinsnutzung. Die Stadtbücherei wird künftig im Obergeschoss untergebracht, wofür schwere Doppel-T-Träger für die Tragfähigkeit eingezogen und ein Personenaufzug für Barrierefreiheit eingebaut wurde. Der Festsaal aus dem Jahr 1920 erhielt nur eine neue Deckenheizung, da hierfür keine Zuschüsse verfügbar waren. Architekt Kiefer ist optimistisch, dass die Bücherei bereits in den Sommerferien bezogen werden kann. Die Stadtverordnetenversammlung von Bad Arolsen hat am Mittwochabend unter großem Zuschauerinteresse den Umbau des Sportplatzes an der Hagenstraße in Mengingenhausen beschlossen. 22 Stadtverordnete stimmten für die große Lösung mit einem 100x68 Meter großen Kunstrasenplatz und einem zweiten Rasenplatz, während 3 Vertreter der offenen Liste dagegen und 7 weitere sich enthielten. Die Grünen hätten einen kleineren, 150.000 Euro günstigeren Platz bevorzugt, doch Thorsten Reuter von der FEG argumentierte am Ende überzeugend, ein zu kleines Spielfeld lässt sich nicht nachträglich erweitern und der größere Platz entspricht dem Standard und bietet bessere Trainingsbedingungen. Bürgermeister Marco Lambion betonte die außergewöhnliche Chance, durch Bundesförderung 3 Millionen Euro Zuschuss zu erhalten, bei 40 Fußballmannschaften im Stadtgebiet, die dringend bessere Trainingsinfrastruktur benötigten. Der TuSpo Mengingenhausen hat bereits Kosteneinsparungen von 325.000 Euro durch Eigenleistungen vorgeschlagen und will zusätzlich eine Photovoltaikanlage sowie einen Kiosk auf eigene Kosten errichten. Ohne den Neubau würden trotzdem 400.000 Euro für Reparaturen und Planungskosten anfallen, während jetzt mit dem Bundeszuschuss eine zukunftsträchtige Lösung für 200 motivierte Jugendliche und 30 gut ausgebildete Trainer geschaffen werden kann. Die Postfiliale in der Arolser Rathausstraße hat nach monatelanger Ungewissheit eine neue Zukunft gefunden. Nachdem der bisherige Betreiber aus Bad Wildungen in Insolvenz geraten war und der Insolvenzverwalter mit den verbliebenen Mitarbeitern den Betrieb mühsam aufrechterhalten hatte, sprangen Thomas und Corinna Franke in die Bresche. Sie betreiben nun eine kleine Postfiliale angegliedert an ihr Geschäft Wohnkultur am Kirchplatz und haben 3 erfahrene Mitarbeiter der bisherigen Filiale übernommen. Für die Postkunden ändert sich praktisch nichts. Die gelbe Post bleibt unter dem gleichen Dach in der Rathausstraße, nur in einem anderen Gebäudeteil. Und die gewohnten Ansprechpartnerinnen sind dieselben geblieben. Alle Postdienstleistungen werden weiterhin angeboten, Pakete und Päckchen können angenommen und ausgegeben werden. Der TV Friedrichstein und der VfL Bad Wildungen haben am Mittwochnachmittag ihre beiden Spielgemeinschaften für Handball und Fußball offiziell aufgelöst. Wie Bernd Süring vom TV Friedrichstein und Manuel Luxemburger von VfL erklärten, handelt es sich dabei um eine Lösung zur Entschlackung und Entbürokratisierung angesichts schwindender ehrenamtlichen Personals. Künftig organisiert der TV Friedrichstein alles rund um den Fußball in Bad Wildungen, während der VfL sich auf den Breitensporthandball konzentriert. Die Handballspielgemeinschaft wird künftig nur noch Bad Wildungen-Bergheim heißen. Der Name der Fußballspielgemeinschaft steht noch nicht fest. Diese Trennung soll nichts mit dem Abstieg der Wildinger Vipers in die dritte Liga des deutschen Frauenhandballs zu tun haben. Das betont GmbH-Geschäftsführer Wolfgang Nawrocki. Allerdings könnte sich durch den Abstieg der Profisport und der Breitensport stärker miteinander verschränken. Spielerinnen aus der erfolgreichen zweiten Mannschaft können sich für das neu zu bildende Drittligateam empfehlen. Die Lizenz für die dritte Liga steht bereits, die Sponsoren haben zugestimmt und innerhalb der nächsten 14 Tage muss der 14-köpfige Kader zusammengestellt werden, um das Ziel des sofortigen Wiederaufstiegs zu erreichen. Und wir kommen zum letzten Thema dieser Ausgabe im Rückblick. Die Kreisverwaltung Korbach plant eine Umgestaltung der Schulbezirke, die besonders die Markerbreite-Schule betrifft. Die bisher zweizügige Schule soll künftig nur noch einzügig werden, also nur eine Klasse pro Jahrgang statt zwei. Grund sind steigende Schülerzahlen und der Neubau der Berliner Schule, die von zwei auf vier Züge erweitert wird. Das Hauptproblem liegt im zu kleinen Gelände der Markerbreite-Schule und einem sanierungsbedürftigen Pavillon, der den neuen Anforderungen der Ganztagsbetreuung nicht entspricht. Ab 2026 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an hessischen Grundschulen. Die Entscheidung ist noch nicht endgültig, soll aber ab dem Schuljahr 2026/27 gelten. Kinder aus Meininghausen und einigen Straßenzügen würden zur Berliner Schule wechseln. Bereits eingeschulte Kinder können bleiben. Der Schulstandort selbst wird nicht geschlossen und kurze Schulwege sollen gewährleistet bleiben. Weniger Schüler bedeuten jedoch weniger Ressourcen. Programme wie Gewaltprävention müssten in Kooperation mit anderen Schulen stattfinden. Eine Online-Petition auf change.org läuft bereits gegen diese Änderungen. Ja, und es war einiges los am Wochenende. Wer am Wochenende mal die Möglichkeit zum Feiern gesucht hat, der ist mehrfach fündig geworden. Und wer ein Schützenfest im Waldecker Land gesucht hat, der ist vielfach fündig geworden. In Gottelsheim, Stormbruch, Braunau und Volkmarsen fanden Feste statt. Und mit ihnen gab es bunte und prächtige Festzüge, große Zapfenstreiche, Ehrungen, Königsschießen und damit auch neue Regenten. Von dieser Stelle aus Glückwünsche an die neuen Könige und Kaiser. Ja, in der WLZ erscheinen ja nicht nur Artikel aus Vereinen und Rathäusern. Wichtig war und ist ja immer auch, dass Platz für eigene Geschichten bleibt. Und ich habe nur einen Gast im Studio bei mir, der nicht nur einmal, sondern gleich als Serie tiefer hinter die Kulissen schauen will. Eileen Radatz, Volontärin bei der WLZ. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da bin.
Ja, Eileen, stell dich doch bitte kurz mal vor.
Genau, also ich bin Eileen, seit März bei der WLZ, also noch gar nicht so lange, habe jetzt das Volontariat begonnen, also sprich eine Ausbildung als Redakteurin und genau.
Gut, und du hast dir aber gleich eine ordentliche Aufgabe geschnappt und hast eine Serie begonnen und die lautet Außergewöhnliche Berufe. Wie bist du denn auf das Thema gekommen?
Genau, also es ging damit los, dass wir uns als Volontäre einfach selber ein Thema suchen sollten. Und da fand ich es einfach spannend und dachte mir, ach Mensch, es gibt ja doch sehr, sehr viele Berufe, die man gar nicht so kennt, von denen man vielleicht noch nie was gehört hat. Und da fand ich es einfach spannend, wenn man mal so ein bisschen tiefer in die Berufswelt reinschaut, was es da alles so gibt.
Mhm, okay. Du hattest ja jetzt schon bereits Kontakt mit einem Sattlermeister, mit einem Schmied, mit einem Köhler oder einer Falknerin oder auch mit moderneren Berufen wie einem Umwelttechnologen. Wie war das so bei denen?
Super spannend. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Eindrücke, alles ganz andere Hintergründe, verschiedene Jobs, also wirklich auch vom Ablauf der Jobs, teilweise mit striktem Ausbildungsprogramm, teilweise mit einem etwas lockereren Ablauf, wo es keine strukturierte Ausbildung gibt. Also alles sehr viele spannende verschiedene Eindrücke.
Was ist ein Beispiel für den, wo es nicht so strikt ist? Man denkt ja immer, es wäre alles geregelt.
Genau, zum Beispiel den Schmied. Also die Ausbildung des Schmiedes gibt es in der Form nicht mehr. Man kann zwar im Metallfach eine Ausbildung machen, aber so als direkter Schmied für jetzt verschiedene auch Kunstwerke, solche Sachen, da gibt es tatsächlich keinen festen Ausbildungsgang.
Nun ist es ja, weil die Serie auch außergewöhnliche Berufe heißt, wahrscheinlich schwierig, überhaupt da Informationen zu bekommen. Wie recherchiert man denn solche Sachen?
Ja, das ist tatsächlich von Mal zu Mal ganz verschieden. Also manche Sachen hatte ich so im Kopf, gerade auch bei so älteren Handwerksberufen, die vielleicht einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Da habe ich dann halt einfach so ein bisschen die Hintergründe recherchiert, die Geschichte dazu und dann halt geschaut, Mensch, wer übt das denn überhaupt noch aktuell aus? Dann habe ich aber auch einfach mal in Jobportalen online reingeschaut, was gibt's denn da inzwischen für Berufe, welche Berufe sind vielleicht auch die letzten Jahre neu dazugekommen, wovon man einfach noch nie was gehört hat.
Bis so ein Artikel dann in der WLZ oder auf WLZ online erscheinen kann, welche Schritte sind denn da notwendig? Kannst du uns da mal so mitnehmen auf so eine Reise von einem Artikel?
Ja, also das fängt ja, wie gesagt, ganz am Anfang an, wo man sich erstmal überlegt, okay, was gibt's überhaupt noch für einen Job? Was kann ich in dem Fall noch so berichten? Dann, wie gesagt, recherchiere ich erstmal so ein bisschen die Hintergründe, schaue, was man online vielleicht schon so als Infos findet, auch zu den, in dem Fall, den Ausbildungsabläufen, ob es welche gibt oder halt nicht. Und dann suche ich mir halt einfach Adressen aus dem Landkreis raus, kontaktiere die Leute, telefoniere mit denen, frage nach, ob sie überhaupt Interesse daran haben, dass wir sie mal interviewen, das Ganze veröffentlichen. Und ja, wenn dann die Zustimmung kommt, dann mache ich einen Termin aus, fahre zu den Leuten hin, spreche wirklich persönlich vor Ort mit denen, lass mir auch je nach Beruf die Werkstätten, den Arbeitsplatz zeigen, mache dann da entsprechend auch ein paar Fotos von den Leuten. Und dann setze ich mich an den PC und versuche, meine vielen Notizen in einen Text zu fassen.
Okay, und Bilder hast du ja dann auch gemacht von den Leuten. Und dann, was passiert dann noch? Wird das dann nochmal gelesen oder erscheint das dann einfach? Wie kannst du uns da nochmal zeigen?
Genau, also das ist dann so, genau, sobald ich dann quasi gesagt habe, okay, ich habe jetzt alles niedergeschrieben, bin damit zufrieden, dann gebe ich das Ganze quasi weiter in die Korrektur, sprich jemand anders aus der Redaktion, liest das dann nochmal geben, kontrolliert. Ab und an ist es auch so, je nach Beruf, dass es tatsächlich von den Firmen auch nochmal gegengelesen wird. Das hatte ich auch schon, damit das inhaltlich alles korrekt ist. Und wenn ich dann quasi von der Firma als auch von jemand anderen von der Redaktion quasi das okay, der Text passt, dann wird halt geschaut, wann der in der Ausgabe als Print mitgehen kann oder auch online veröffentlicht werden kann.
Okay, was hat dich denn bei der Recherche oder bei den Begegnungen mit den Menschen am meisten erstaunt, interessiert?
Ja, also ich fand es total spannend, dass wirklich jeder irgendwie einen ganz anderen Hintergrund hat, wie man zu einem Beruf kommt. Also der eine macht wirklich die klassische Ausbildung und arbeitet dann in dem Beruf. Der andere kommt da als Quereinsteiger rein oder hat einfach Lust, sich zum Beispiel mit Metall zu beschäftigen, wie der Schmied. Oder auch als Sattler, bei dem Sattler war es zum Beispiel so, der hat mir dann erzählt, ja, ein Freund hat zu mir gesagt, hier im Umkreis gibt's keinen Sattler, werd doch einfach Sattler. Also hat er eine Sattlerausbildung gemacht. Also es ist wirklich total spannend zu sehen, welche Hintergründe die Leute so haben und auch, was die jeweils so motiviert, überhaupt diese Jobs auszuüben.
Hast du denn schon Rückmeldungen bekommen, sowohl von den Leuten, über die was geschrieben wurde, als auch von Lesern oder Leuten, die was mitbekommen haben?
Also Rückmeldung von den Leuten, von denen es veröffentlicht wurde, die Texte, also von denen auf jeden Fall. Da waren schon viele dabei, die dann gesagt haben, hey, total cool, dass es jetzt veröffentlicht wurde. Spannende Sache, jetzt wissen die anderen auch mal, was ich so mache. Und teilweise dann auch der Zuspruch, okay, mich hat jetzt jemand kontaktiert, ich bin jetzt mal da vorbeigekommen oder habe wie bei der Obländer Bauernmolkerei mich beworben. Also solche Sachen waren dann schon dabei.
Okay, nun ist es ja eine Serie, also dürfen wir uns wahrscheinlich noch auf künftige Folgen freuen. Was hast du denn noch im Petto für die Leser?
Genau, also aktuell geplant wird es ein bisschen tierischer. Ich war tatsächlich bei einer Blindenführhundschule, das ist auch ganz spannend, weil das ist die einzige Blindenführhundschule, die es in Hessen gibt. Und genau, bei den Leuten war ich zu Hause, die bilden zu Hause in ihrem Haushalt die Hunde aus, damit die dann als Blindenführhund halt ja, Menschen mit Sehbehinderung unterstützen dürfen. Und ich freue mich natürlich, wenn noch mehr Jobs dazukommen. Mal schauen, was da noch so kommt.
Ja, dann an dieser Stelle der Aufruf an alle, die zuhören oder jemanden kennen, der einen außergewöhnlichen Beruf hat. Bitte melden direkt an die Kontakte, die wir sonst auch geben. Und dann vermitteln wir das gerne weiter. Und dann schaut Aileen vielleicht mal demnächst vorbei.
Ja, wäre sehr schön.
Alles klar. Aileen, ich danke dir für den Einblick. Einen wunderschönen Tag und auf bald.
Ja, danke dir.
Wir blicken in die Redaktionskalender unserer drei Redaktionen in Korbach, Bad Arolsen und Bad Wildungen. Und der Blick ist diesmal etwas Korbach-lastig, ich gebe es zu. Die Termine, die eingetragen sind, finden alle in Korbach statt. Die Stadtbücherei erhält nämlich eine Auszeichnung, die Korbacher, in dieser Woche. An der LPS findet eine Berufsorientierungsmesse statt. Das Jobcenter zieht um. Das Korbacher Museum feiert 100 Jahre. Das AKF-Programm wird vorgestellt und es gibt News zu einem Bauprojekt in Korbach, die dich bestimmt interessieren werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Zu lesen nächste Woche in der WLZ oder zu hören in der nächsten Folge. Ja, kommen wir zum Feedback. Das war ja dann doch eine kleine Welle an Rückmeldungen, mit der ich so ehrlich gesagt gar nicht gerechnet habe. Danke dafür erstmal, das ist sehr wertvoll. Es gab viel generelles Lob, was mich natürlich sehr freut und auch ein paar wenig konstruktive Kritik. Und die freut mich Ebenfalls. Zum einen, weil mehr Themen aus der einen Gemeinde gewünscht werden. Das kann ich natürlich verstehen, nur wir haben hier eine halbe Stunde Zeit für einen Rundumschlag durch die Woche. Da kann leider nicht jede Gemeinde immer vorkommen. Ich gebe mir aber Mühe, ein Gleichgewicht herzustellen und auch einen Blick abseits der drei Zentren zu werfen. Auch hier wieder die Aufforderung, wenn du ein konkretes Thema hast aus deinem Ort, melde dich bei mir. Und der andere Punkt der Kritik war, dass die Shownotes keine Links enthalten. Stimmt, wird geändert. Ab sofort findest du in den Shownotes die Links zum Artikel, den ich im Wochenrückblick anspreche. Und wenn weitere Links im Fokusthema Sinn machen, werde ich auch das einbauen. Inzwischen dürften wir auch wirklich bei allen Plattformen gelistet sein. Einige waren ein wenig aufgeregt, dass sie nicht gleich den Podcast gefunden haben. Das lag an der Listung im Hintergrund und sollte jetzt aber eins erlaufen. Und ich habe ja versprochen, ich lasse dich nicht raus aus diesem Podcast ohne eine gute Nachricht. Und die geht diesmal Richtung Twistesee, weil die Wasserqualität am Twistesee wird während der Badesaison alle 14 Tage von einem Umweltlabor in Auftrag des Landkreises überprüft und wurde in den vergangenen Jahren stets als gut bis sehr gut bewertet. Multiresistente Keime wurden nie festgestellt, lediglich örtlich abgrenzbare Bereiche mit temporär starker Algenentwicklung bildeten hier Ausnahmen. Ist doch eine gute Nachricht. Wenn's Wetter wieder passt, ab zum Twistesee oder zum Edersee oder zum Diemelsee. Und das war's mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge, welche Themen interessieren dich und was brennt dir unter den Nägeln. Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.